Kai Gotthardt schafft es aus Runde 1 in Runde 5. Und das war's dann auch schon mit den Überraschungen. Wir sprechen jetzt über Luke Littler und die Langeweile bei Major-Turnieren. Die UK Open 2026 in der Analyse jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast.
Mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Dartsline.de Podcast. Neue Woche, neues Glück heißt es auch wieder einmal in dieser Woche. Und wir melden uns zurück frisch nach den UK Open, nach den Next-Gen-Turnieren 5 und 6 in Hildesheim. Auch das wird in dieser Folge Gesprächsthema sein. Und ein Gespräch, das führt man nicht alleine, zumindest meistens nicht. Das heißt, ich habe wieder einmal meinen wunderbaren Podcast-Partner an meiner Seite virtuell zugeschaltet, ist Kevin Schulte hier. Hi Kevin.
Hi Micha, zum Glück auch heute mal wieder kein Monolog, so haben wir es doch immer am liebsten und so gehen wir jetzt gleich auch in die Analyse rein. Du hast schon angesprochen, Luke Littler, Langeweile, 3L könnte man drüber schreiben hier über der Folge. Wie viel Langeweile ist eigentlich gar nicht mehr die Frage. Ich denke, ob es Langeweile gibt, da wird sich jeder hinterstellen können, wenn wir uns einfach mal anschauen, wie jetzt aktuell die Major-Siegerbilanz aussieht. Also Luke Littler hält alle Titel jetzt außer den European Darts Championship-Titel, war übrigens auch schon vor den UK Open der Fall, aber durch den ein oder anderen Tweet wurde das nochmal nach vorne gespült und man kriegt es nochmal so schwarz auf weiß fixiert. Also das Ganze wird Thema sein und natürlich sprechen wir über die nächste. Jen, wir waren ja beim selben Turnier. Du hast mitgespielt, auch durchaus passabel, hast zwei Sieger eingefahren, sprechen wir gleich auch noch drüber. Aber vor allen Dingen sprechen wir natürlich über die Sieger Patrick Tringler und Daniel Klose. Und mit diesen Erkenntnissen würde ich sagen, gehen wir rein, oder?
Halt, stopp. Hier kommt der obligatorische Orga-Blog. In den Shownotes findet man den Link zu Patreon. Da kann man uns für eine kleine monatliche Gebühr unterstützen. Findet dann in seinem Feed in jeder Woche noch eine zweite Folge von Checkout. In der letzten Woche hast du ja die Folge mit Florian Preis aufgenommen. Wer die noch nicht gehört hat, gerne da einmal reinhören. Da ging es dann ja nicht nur um die Premier League immer wieder zum Wochenende hin in die Richtung, sondern eben auch um den jeweiligen Gast. Diese Folge gab es Free for All und ab dieser Woche gibt es die Folgen wieder exklusiv auf Patreon, also gerne dort einmal reinhören. Ansonsten in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung gibt es noch die Links zu Instagram, zu X, zu TikTok, zum Sport1 Darts Newsletter, natürlich zu unserem Partner dartsline.de und dort gibt es vielleicht auch noch die ein oder andere Info über ein tolles Event, Kevin, welches am 26. März, lange ist es nicht mehr hin, stattfinden wird.
Unser großer Live-Podcast Teil 2, wenn man so will. Die Erstausgabe gab es ein Jahr zuvor in Sabbenhausen in der Wörmke Arena und wir kehren zurück an den Ort unseres größten Podcasts. Es war bis dato auch der einzige in Live-Fassung, aber es war auch der schönste und es wird für immer in unseren Herzen bleiben. Und das ist auch der Anspruch für Event Nummer 2 am 26. März. Am 27. und 28. sind wir dann auch zum Kommentieren da. Da freue ich mich auch genauso sehr drauf. 27. März, das Profiturnier, wo dann 8 Stars gegen Lokalmatadoren, gegen Qualifikanten spielen. Unter anderem kann es dort zum Duell Florian Hempel gegen Finn Prokop kommen, welches wir schon am Wochenende hatten, am Samstag bei der Next Gen und am Samstag, den 28. März, gibt es dann auch noch das lokale Turnier, wenn man so will, also das Amateurturnier in Sabbenhausen, also ein dreitägiges Darts-Festival in Ostwestfalen-Lippe. Was will man mehr?
Ja, es wird ein langes Wochenende, es wird ein schönes Wochenende, sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass wir beide hier in der Vorberichterstattung darüber gesprochen haben, aber ich freue mich da echt schon wieder sehr drauf, wenn es dann jetzt nochmal in die konkreten Planungen geht und so weiter, also das wird wirklich sehr, sehr schön und da wirklich jetzt auch nochmal die Einladung für jeden, der Lust hat, zum Live-Podcast zu kommen. Wir werden das natürlich an der einen oder anderen Stelle wieder etwas interaktiver gestalten, das heißt, ihr könnt auch dort Teil des Podcasts sein. Wenn ihr es einrichten könnt, kommt gerne vorbei. Für die Leute, die es nicht schaffen werden, gibt es die Folge vom Live-Podcast dann natürlich auch wie im letzten Jahr nochmal regulär im Feed zu hören. Aber ist natürlich nicht das Gleiche wie an dem Abend in der Wörmke Arena mit dieser Stimmung dort vor Ort. Also deswegen kommt gerne vorbei am 26. März in Sabbenhausen. Müssten noch knapp 3 Wochen sein.
Es wird vermutlich weniger langweilig, weil es nicht so den vorhersehbaren Sieger geben wird als die UK Open. Und vielleicht gibt es sogar mehr Überraschungen als bei den UK Open in Minehead. Und damit lass uns jetzt sprechen über das wilde Darts Festival der PDC. Auch das geht 3 Tage. Allerdings war so die Wildheit, die Verrücktheit, das Besondere, das Coole schon nach einem Tag vorbei. Zum Glück für uns war der Samstag und Sonntag eh so ein bisschen sehr Next-Gen geprägt und man hat viel dann auch über Highlights und über Statistiken sich jetzt dieses Turnier noch näher gebracht. Ich konnte dann auch erst wieder live reinschauen tatsächlich in der Sonntagabend-Session, wo dann das Halbfinale und Finale ausgespielt wurde, habe aber am Freitag alles gucken können und der Freitag ist einfach ein überragender Tag und das war ja auch in diesem Jahr, auch wenn jetzt am Freitagabend, als die Top 32 Spieler eingestiegen sind, auch schon keine Überraschungen so richtig vorgekommen sind. Also ja, das war dann wirklich eine UK Open Ausgabe, die nicht so sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Im letzten Jahr hat auch Luke Littler gewonnen, da war es aber insgesamt schon noch ein cooleres Turnier. Littler hatte noch nie nicht diese brutale Dominanz, war zwar schon Weltmeister, aber ja, hatte eben noch nicht diese brutale Dominanz wie jetzt. Und davor hatten wir einen Dimitri Vandenberg, der das Turnier gewonnen hat. Davor einen Andrew Gilding und davor einen Danny Noppert, der zu dem Zeitpunkt noch kein absoluter Spitzenspieler war. Also ja, wenn man da so diese Anreihe der UK Open aufmacht, dann fällt die diesjährige Ausgabe weit zurück.
Ja, ich muss auch sagen, die UK Open haben mich in diesem Jahr im Großen und Ganzen sehr enttäuscht. Ich habe mich auf dieses Turnier wirklich gefreut, weil es eigentlich nicht dieses typische Major-Turnier einfach nur in Grün ist. Dann war der Freitagnachmittag, wie es zu erwarten war, sehr wuselig, sehr ereignisreich. Es war unfassbar interessant. Und ab dann hat mir das Turnier echt nicht mehr so viel Freude bereitet. Ja, wir hatten gute deutsche Ergebnisse, darf man jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, aber am Freitagabend gab es dann schon weniger Spannung, weniger Sensation als in den letzten Jahren. Und dann lief alles einfach so peu à peu dahin. Finalsession habe ich mir auch angeschaut, dann war ich auch wieder zu Hause. Es war, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Die Halbfinals waren zum Beispiel jetzt auch wirklich nicht verkehrt. Das Niveau war gut, das waren Spiele, die konnte man sich gut anschauen, aber es hatte für mich nicht so diesen UK Open Flair. Also das wäre so eine Halbfinal-Final-Session gewesen, die hättest du zu jedem oder fast jedem x-beliebigen Major packen können. Und es war einfach nicht
x-beliebige European Tour Events, Micha, ne? Also im Prinzip war es ja da so ein European Tour Abend fast schon. Verlängert dann natürlich und wegen der Distanzen.
Und deswegen hat es irgendwie nicht so richtig abgeholt. Und man muss ja nicht mal nur über die ganz großen Geschichten gehen, wer das in den letzten Jahren gewonnen hat, auch wenn das schon eben für mehr Furore gesorgt hatte. Aber ja, keine Ahnung, da gab es einfach in den letzten Jahren, wenn man sich hier zurückerinnert, weiß ich noch, ein Spiel, was mir von den UK Open von vor einigen Jahren im Gedächtnis geblieben ist hier, ne? Jason Lowe gegen Michael van Gerven und so, da gab es einfach diverse Geschichten, was die UK Open geschrieben haben, was mir echt in diesem Jahr fehlte.
Es gab auch mal einen Aidan Kirk, der Phil Taylor geschlagen hat, als der sogar noch in seiner Prime war oder zumindest nicht weit weg von der Ultra-Prime des Phil Taylors. Es gab einen Barry Lynn, der damals aus dem Riley's Qualifier, ich glaube, in ein Viertelfinale oder zumindest in ein Achtelfinale einzog. Es gab einen Sebastian Biowecki im Viertelfinale. Andrew Gilding habe ich angesprochen. Alleine dieses Jahr, wo Gilding das Ganze gewann, wen hatten wir da noch? Adam Gavlas im Halbfinale gegen Gilding. Ne? Ja. Wir hatten dieses historische Turnier fast schon, wo keine Zuschauer da waren wegen des Sturms damals. Corey Cadby im Endspiel gegen Gary Anderson, im Halbfinale Rob Owen, David Pellett. Also dementsprechend, die Stories gehen einem ja nicht aus. Aber in diesem Jahr ist das größte der Gefühle wirklich der 5. Runden-Einzug von Kai Gotthard gewesen und der Sieg von Menzo Suljovic gegen Jermaine Vatimena. Das muss man sich mal vorstellen.
Und Danny Noppert damals bei seinem Titel vor 4 Jahren im Finale noch gegen Michael Smith, der zu dem Zeitpunkt noch keinen Major-Titel gewonnen hatte. Also das sind einfach so die Geschichten, die es damals gab.
Davor noch Espinel fällt mir auch noch ein, als Espinel, der die UK Open gewann.
Mit den 170er-Finish zum Titel, ne? Also da gab's so viele Stories, die geschrieben wurden, aber irgendwie halt einfach in diesem Jahr nicht.
Nur zwei Topspieler, das passt auch dazu, sind wirklich früh rausgegangen in ihrem ersten Spiel am Freitagabend, und zwar Gian van Veen, allerdings gegen Rob Cross, also auch keine Riesensensation, vielleicht eine kleine Überraschung. Und das gilt auch, wenn überhaupt, für die Niederlage von Nathan Aspinall gegen Michael van Gerven. Also das ist ja ein 50-50-Duell gewesen, ne? Da war dann die Auslosung zumindest so, dass sich ein paar Topspieler dann gegenseitig haben rausnehmen müssen zwangsläufig, aber es ist ansonsten wirklich keine UK Open gewesen für die Geschichtsbücher. Hochklassige Matches hatten wir dennoch am Ende. Du hast gesagt, im Halbfinale. Das Finale war ja dann einfach nur einseitig. Lustigerweise hatten wir auch das fast identische Halbfinal-Line-up wie bei den UK Open 2025. Littler, Wade, Rock erneut im Halbfinale gestanden und ansonsten eine walisische Flagge, diesmal Price anstatt von Johnny Clayton. Und insgesamt standen im Viertelfinale vier Premier League-Spieler mit Littler, Price, Rock und Clayton, der dann gegen Price rausgegangen ist, und drei Major-Sieger, Wade, Cross, Noppert plus Christoph Ratajski. Christoph Ratajski war schon die größte Überraschung. Da reden wir aber auch über einen zweifachen WM-Viertelfinalisten. Also wirklich. Wir können jetzt noch 20 Minuten drüber sprechen, wie langweilig es war. Wir kommen davon nicht weg. Ich sehe keinen Weg, irgendwie die UK Open jetzt als tolles Turnier zu framen in diesem Jahr.
Also ich gehe bei allem mit, was du gesagt hast, außer bei dem, dass das Finale so eindeutig war. Das fand ich jetzt nicht unbedingt. Also ja, hinten raus kann Littler so ein bisschen mehr den Turbo finden gegen James Wade, aber ich fand, also sprechen wir gleich nochmal drüber, über weite Strecken der Partie bis zum 7-7 war das eine sehr, sehr offene Partie. Also ja, aber am Ende ist
der
es
Stand
halt...
Der Stand von Wade war halt relativ niedrig, ne? Also du hast halt das Gefühl, dass das Wade, ja, er kriegt einen 7-7 Zwischenstand hin, aber du hast nie das Gefühl, dass er es gewinnt, weil ihm dann halt 10% fehlten zu dem normalen James Wade.
Ja, gehe ich mit. Aber wenn beim Stand von 7-7 er diesen einen Dart auf Bull zum Break nutzen kann oder Littler die 116 Punkte nicht rausnimmt und Wade nochmal drankommt, dann wird er 8-7 mit dem Break führen, und dann kann es auch sein, dass so Wade-artig diese Partie kippt und er sich das trotzdem irgendwie holt, ne? Am Ende macht er es halt nicht. Littler holt sich das Leg, danach gibt's für ihn einen Break, einen Hold und noch einen Break, und dann setzt sich das höhere Grundniveau von Littler durch. Aber ja, also ich gebe dir schon recht, vom Niveau her war Wade nicht so ganz an dem dran, aber ich fand, er hat es schon im Rahmen seiner Möglichkeiten noch sehr offen gestaltet.
Gebe ich dir, gerade im Vergleich zum 2025er Finale, da ist es 11-2 ausgegangen. Wade auch da unter 90 gespielt gegen Littler, aber dann auch gar kein Timing gehabt und wirklich klar verloren. Das Einzige, was die UK Open in 2026 wirklich besser gemacht haben, was besser war, war die Finalsession. Denn ich habe jetzt gerade nochmal aufgemacht, die Halbfinals waren ja auch total einseitig damals. Wade im Vorjahr 11-2 gegen Rock gewonnen und Littler 11-6 gegen Clayton. Also das war in diesem Jahr dann doch deutlich besser und spannender. Also man nimmt ja schon die kleinen Dinge, man freut sich schon über die kleinen Dinge in diesem Jahr in der Bewertung.
Littler ist jetzt am Ende der vierte Spieler, der seinen UK Open Titel verteidigen konnte, nach Michael van Gerven, Phil Taylor und Raymond van Barneveld. Wir haben es eben schon mal angesprochen, er hält jetzt, so wie vor den UK Open auch, aber jetzt ist es nochmal etwas präsenter, hält alle Ranking Major Turniere außer die European Darts Championship, gewonnen bei Gian van Veen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, also ich hatte im Turnierverlauf von Littler nie so richtig das Gefühl, dass es gefährdet ist, außer in der Partie gegen Josh Rock. Da dachte ich, okay, hinten raus ist vielleicht doch was drinne für Rock, aber dann gab es irgendwie von ihm so ein, zwei merkwürdige Board-Management-Entscheidungen und dann war das Ding auch schon durch.
Ja, Boardmanagement sollte generell ein Thema sein in dieser Folge, was uns noch das ein oder andere Mal treffen wird. Grüße gehen raus an Max Hopp, Grüße gehen raus an Ricardo Pietrezco, ne? Also bei Josh Rock habe ich am Ende wirklich auch wieder ein paar Fragezeichen. Er hat es, wie ich fand, nämlich über weite Strecken richtig gut gemacht. Er hat fast stoisch gespielt, hat ja auch Littler überhaupt kein Potenzial gegeben, um sich an seinem Gegner zu reiben, was grundsätzlich eigentlich gar nicht so sehr zum Spiel von Rock passt, denn der ist ja eigentlich auch immer einer, der mit Emotionen spielt, und das hat er gar nicht so getan. Also das fand ich gut, das wirkte irgendwie so, als hätte Rock vielleicht einen Weg gefunden, um Littler zu bezwingen, weil Littler, muss man ja auch sagen, ist jetzt nicht in diesen Turbo-Modus gekommen im gesamten Turnierverlauf. Der war auf dem normal starken Littler-Niveau, aber da war jetzt selten über ein gesamtes Spiel hinweg so ein Turbo-Modus. Aber der kommt halt immer dann, der wird immer dann eingelegt, wenn Luke Littler fast mit dem Rücken zur Wand steht. Und das war ja so. Ne? Am Ende zieht er die letzten, waren es 4 Lecks, die er holt in Folge, lag er 7-9 hinten oder 8-9. Auf jeden Fall lag er zurück gegen Josh Rock in brenzliger Lage und hat dann allerdings es deutlich besser gemacht als sein Gegner. Und am Ende kamen die Scores bei Rock, als es auch viel zu spät war im letzten Leck.
Ja, und es macht halt irgendwie so ein bisschen den Dartsport langweilig, wenn Littler sogar die Turniere in Anführungsstrichen ungefährdet gewinnt, wenn er nicht mal richtig gut spielt. Ne? Also wir sprechen hier jetzt ja immer noch über Turnier-Averages zwischen 93 und 104. Das ist ja wirklich schon nicht verkehrt, aber es war nicht dieses Littler-Prime-Niveau. Gerade in den ersten Runden. Ich komme mit 94 Punkten gegen Damon Hatter durch, mit 93 gegen Kevin Dutz. Dann das erste Mal die Leistungssteigerung bei seinem 10-5 Sieg über Gary Anderson. Auch da nochmal eine kuriose Szene, als Gary Anderson die 168 Punkte gebastelt hat. Gegen Danny Noppert macht das souverän, 104 Punkte spielt er da, gewinnt 10-6. Und dann diese Partie gegen Josh Rock, die er mit 11-9 gewinnt. Ja, dass, wenn man einen Knackpunkt suchen möchte, vielleicht noch der Knackpunkt. Aber lass uns da einmal bitte kurz jetzt auch über diese Entscheidungsfindungen von Josh Rock sprechen in der einen oder anderen Situation.
Ja, stimmt. Also bei 120 Punkten Rest spielt er Bull-Bull, ne? Obwohl er eigentlich den perfekten Marker hat. Nachdem der erste Dart geworfen wurde, will er es dann eben über Bull-Bull machen. Der Situation aus meiner Sicht unangemessen. Und dann ganz am Ende Doppel-19 spielen wollen bei noch 2 Darts in der Hand und 76 Punkten Rest. Also 96 Punkte musste er löschen, trifft die 20 und geht dann runter auf die Doppel-19. Wird für meine Begriffe auch mittlerweile zu oft gemacht. Und in der Phase war der Marker eigentlich auch gut.
Er hat beide Male einen Dart, der ihm leicht nach oben oberhalb des Trippelfelds steckt. Es waren eigentlich die Bilderbuchmarker für Josh Rock und ich frage mich, warum er das macht. Also für mich gerade am Schluss nochmal auf Doppel-19 geht oder auch zweimal auf Bull, das ist falscher Ehrgeiz. Also vorher in der Partie von Gervin Price gegen James Wade, da hat Price das ja auch einmal gemacht, wo er Bull-Bull versucht, aber da hast du gemerkt, oh, der erste Dart steckt unterhalb der Triple 20, der Dart steckt doof, er guckt einmal, komme ich noch vorbei, nee, komme ich nicht dran vorbei, okay, dann muss ich halt auf Bull-Bull gehen. Und dann war das auch ein vernünftiger Versuch. Aber hierbei, das war wirklich irgendwie falscher Ehrgeiz, weil ich habe mir gedacht, was wollte Rock denn noch für einen besseren Marker haben? Ich check's nicht.
Ja, keine Ahnung. Also was Josh Rock da fabrizieren wollte, vielleicht ist er dann auch so ein bisschen oder hat sich überrannt gefühlt von Luke Littler und dann ist man selbst nicht mehr so richtig clean unterwegs, selbst nicht mehr so richtig klar im Kopf, wenn man dann eben diese Führung aus der Hand gibt und plötzlich das eigene Spiel verliert, im wahrsten Sinne des Wortes ja auch dann eben nicht mehr Herr über das eigene Spiel ist. So wirkte es auf mich und das geht eben vielen Spielern so. Es ist ja nicht so, dass Littler jedes Spiel irgendwie 10-3, 11-3, 11-4 gewinnt. Nein, in der entscheidenden Phase ist aber immer Littler der Spieler, der noch den Extragang im Petto hat. Das war übrigens auch gegen Danny Noppert so in der Partie. Ne? Also Danny Noppert hat auch, glaube ich, sogar 5-4 geführt. Auf jeden Fall stand es 5-5 nach der zweiten Pause. Und am Ende ist ein klares 10-6 bei rumgekommen. Jetzt hat es Rock hier länger offen gehalten. Auch Wade hat es lange offen gehalten. Aber am Ende gewinnt Luke Littler diese Partien dann doch irgendwie sogar relativ komfortabel. Also das ist ja das Verrückte. Littler gewinnt selbst enge Partien komfortabel, weil er hinten raus klar besser ist, klar dominanter ist. Und das liegt nicht nur daran, dass er irgendwie nur noch 10, 11 und 12 Darter spielt, sondern auch, dass die Gegner permanent dann in sich zusammenbrechen, mental auch in sich zusammenbrechen. Und das ist für mich auch die Diagnose hier bei Rock.
Das wird ja implizieren, dass wenn du Littler in einem Major-Turnier, in einem längeren Major-Spiel schlagen möchtest, dass du es dann halt von vorne weg einfach komplett machen musst. Also du darfst ihn einfach in keiner Phase Richtung Ende wieder in die Partie kommen lassen und ihm irgendwas anbieten.
Jermaine Vatimena war relativ nah dran, wirklich von vorne weg Littler alles vor der Nase wegzuschnappen. Und darüber spreche ich jetzt über das Spiel beim Matchplay, genau. Letztes Jahr Matchplay, Achtelfinale meine ich. Er hat 7-2, 7-3 geführt. Das war eine haushohe Führung. Und selbst da hat Littler dann nochmal den neuen Gang gefunden, selbst aus so einem Rückstand heraus. Und ja, dann gab's für Jermaine Vatimena nichts mehr zu bestellen. Dann vielleicht kann man noch James Wade nennen. 5-0 geführt gegen Luke Littler. Mittlerweile geht ja auch jedes zweite Major mit dem Finale Littler gegen Wade zu Ende, ne? Aber bei der Distanz ist man dann noch so weit weg, ne? Das war ja ein Spiel bis 18 im Matchplay-Finale letzten Sommer. Aber also ich bin ratlos. Ich weiß nicht, was das Rezept ist. Also das Rezept ist auf jeden Fall irgendwie keines, was irgendeiner der Spitzenspieler der anderen Leute im Schrank hat aktuell.
Naja, Gilding hat es ja letztes Jahr auch nicht verkehrt gemacht beim Matchplay, ne?
Ja, stimmt. Andrew Gilding. Was war es? 16-14 am Ende? Viertelfinale?
Ja, das kann gut sein. Aber da hat Gilding wirklich auch zum Schluss nochmal den richtigen Gang gefunden.
Ja, oder Josh Rock war doch auch klar in Führung gegen ihn. Hat, meine ich, auch 5-0 geführt. Ne?
Aber ja, 5-0 haben sie beim Matchplay gefühlt alle mal gegen Littler geführt, aber dann halt keiner mehr gewonnen. Lass uns dann jetzt über den Finalisten James Wade sprechen. Der kommt wie folgt ins Finale. Erstmal setzt er sich in einer sehr engen Partie gegen Chris Dobie durch, gewinnt mit 10-9 im Decider, spielt knapp 8 Punkte weniger im Schnitt als Hollywood. Dann klarer Sieg 10-2 gegen Gabriel Clemens. 10-3 im Achtelfinale gegen Michael van Gerwen, Wade bei fast 106 Punkten. Van Gerwen spielt selbst einen dreistelligen Schnitt, kann in dieser Partie so gar keinen Stich setzen. Also das war eine der besten, abgebrühtesten Performances von Wade, die ich je gesehen habe. Viertelfinale gegen Rob Cross, gewinnt er mit 10-9, checkt ein High-Finish zum Match, 107 Punkte. Und dann das Halbfinale gegen Gervin Price. War auch wieder eine richtig gute Partie, ne? Wieder über 105 Punkte, wirft 11 180er, Wahnsinns-Scoring von ihm. Ich fand, die Anfangsphase der Partie war so ein bisschen schwer zu greifen. Irgendwie diese Partie war, es war schwer, irgendwie schlau aus den ersten Legs zu werden. Und dann irgendwann, ja, hast du das Gefühl, dass Wade es vielleicht noch einen Ticken mehr will oder noch einen Ticken mehr die Faxen dicker hat und jetzt einfach losspielt.
Ich finde die Auslosung von James Wade brutal, ne? Und dass er es dann ins Finale geschafft hat, à la Bonheur. 4 Weltmeister in Folge gespielt, inklusive Littler dann im Finale. Und zu Beginn die ersten beiden Gegner auch ehemalige WM-Halbfinalisten. Also das ist schon ein krasses Brett gewesen. Dann 2 Decider gewonnen gegen Dobie, damit ja auch erst diesen Lauf möglich gemacht. Dobie lag in Führung. Am Ende war es ein richtig starker Schlussspurt von James Wade. Und ja, die 107 zum Match gegen Rob Cross waren ja auch richtig lecker im Viertelfinale, wie erwähnt.
Ja, 2 WM-Halbfinalisten und 3 WM-Sieger, ne? Also das,
ich habe ja gesagt, gegen 4 Weltmeister am Ende gespielt.
Ach so, ja gut. Ja, deswegen, also das hätte wirklich, das ist bei mir gerade untergegangen, aber das hätte wirklich einfacher sein können von der Auslosung, stimmt.
Jetzt ist James Wade, The Machine, die neue Nummer 6 der Welt, macht jetzt das Ranking auch mit Blick auf die Premier League nochmal ein bisschen lustiger, mit Blick auf die Premier League Nominierung, denn aktuell befinden sich die 8 Premier League Spieler allesamt in den Top 9. James Wade ist halt so mittendrin auf der 6 und hat jetzt nochmal mehr unterstrichen, ja, dass es doch den ein oder anderen Spieler gegeben hätte, der besser in die Premier League rein sportlich gepasst hätte. Ich bin sehr gespannt. Kann James Wade da jetzt noch einfach vielleicht 1, 2, 3 weitere gute Majors aneinanderreihen? Das muss ja nicht jedes Mal ein Finale sein, aber wenn er zumindest da konstant irgendwie immer so ein Wörtchen mitredet um Halbfinale, Finale, kann die PDC dann nochmal an ihm vorbeigehen, egal wie die WM läuft, bin ich wirklich sehr gespannt, weil mittlerweile bei der ganzen Littler-Dominanz ist es ja fast interessanter, mal zu schauen, wer ist denn aktuell der zweiterfolgreichste Spieler bei den Majors. Ich glaube, die Mühe mache ich mir mal im Nachgang, dass ich einfach mal schaue, alle Turniereliste, wer ist da aktuell der Runner-up? Das ist ja deutlich spannender als die andere Liste und James Wade taucht in der definitiv ein paar Mal auf. Du willst neue Darts ausprobieren, hast aber überhaupt keine Lust darauf, direkt viel Geld für ein Set auszugeben, das dir dann am Ende vielleicht überhaupt nicht liegt? Dann ist dartsline.de genau das Richtige für dich. Das ist nämlich Deutschlands erster Dart-Verleih, gegründet schon 2020. Und da kannst du dir dann Darts einfach ausleihen und in Ruhe testen.
Und das Ganze ist sogar richtig günstig. Ab 4,99 Euro bekommst du bereits ein Set für 3 Tage. Wenn du es länger testen willst, überhaupt kein Problem. Du kannst doch einfach auf 5, 7, 10 oder sogar 15 Tage verlängern gegen einen kleinen Aufpreis dann. Besonders cool sind dabei die Rabattcodes. Wenn du 2 Sets leihst, sparst du 15% mit dem Code 2for1, also 2 groß F-O-R-1 und bei 3 oder mehr Sets sogar 25% mit dem Code 3for1.
Auch beim Versand musst du dir keine Sorgen machen. Du zahlst die Versandkosten nur einmal und für den Rückversand liegt dann eben direkt ein kostenloses Etikett im Paket. Das ist super unkompliziert und die Auswahl, die kann sich auch sehen lassen bei dartsline.de. Rund 200 verschiedene Modelle, die ständig erneuert werden. Was nicht gut ankommt, das wird einfach aussortiert. So bleibt die Auswahl immer spannend.
Und wenn du möchtest, kannst du dir die Darts sogar gleich mit Zubehör leihen, also mit Schäfts und Flights mit dazu. Bei Target Darts kannst du sogar die Spitzenlänge anpassen lassen, länger oder kürzer, ganz wie du willst. Also, wenn du Darts testen willst, ohne Risiko, schau unbedingt vorbei auf dartsline.de. Die Promocodes findest du auch noch einmal in den Shownotes. Würdest du das nach Preisgeld machen oder nach einfach, was erreicht wurde? Weil ansonsten müsste ja Van Veen die klare Nummer 2 sein.
Nein, was erreicht wurde? Also wie weit ist ein Spieler gekommen? James Wade stand jetzt bei den UK Open 2-mal in Folge im Finale, stand im Finale des World Matchplays. Also dementsprechend kann man ja schon sehr viele Argumente finden dafür, dass James Wade einer der erfolgreichsten Spieler hinter Luke Littler ist in den vergangenen 1,5 Jahren.
Ja, ich bin gespannt. Also die PDC wird sich's vielleicht im nächsten Jahr nochmal etwas genauer überlegen, ob sie ihn reinnehmen oder nicht. Aber wie im letzten Jahr oder wie in diesem Jahr auch, ne? Es gab Argumente für beide Seiten. Und am Ende des Tages konnte ich auch gut verstehen, warum sie es nicht gemacht haben. Aber rein sportlich bringt sich James Wade natürlich schon früh im Jahr wieder gut in die Contention. Und für was für ihn halt auch noch, was ihm in die Karten spielen würde, wenn Littler weiter so dominant unterwegs ist, dann, ich sag mal, ist das für James Wade eigentlich gar nicht so schlecht, als wenn wir jetzt 6 verschiedene Major-Sieger bekommen und Wade ist nicht drunter.
Genau das meine ich ja, also ein Runner-Up-Platz, ein kleiner Pokal bei den Turnieren, bei den großen Turnieren, ist ja jetzt in der Ära der Littler-Dominanz viel mehr wert, als es zwischen der Van Gerven und Littler-Zeit der Fall war. Ne? Da war das eine Fußnote, weil wir permanent andere Champions hatten. Aber ein 2. Platz ist ja jetzt deutlich mehr wert. Ich würde sagen, auch ein Halbfinale ist bei diesem an Überraschungen armen Turnier und an Favoritenstürzen armen Turnier wirklich sehr viel wert. Und da sprechen wir dann jetzt vielleicht als erstes über Gervin Price, denn der ist ja gegen James Wade, über den wir gerade gesprochen haben, dann knapp rausgegangen im Halbfinale. Der letzte Schritt, er will einfach nicht kommen bei Gervin Price. Er ist so konstant, lässt so wenig zu und ist dann auch immun gegen die potenziell größte Überraschung im Turnier, denn an der hat Keen Berry gearbeitet, führt mit 9-4 gegen Gervin Price im Achtelfinale der UK Open und verliert es dann noch mit 9-10. Und so ganz viel hat der junge Ire gar nicht falsch gemacht. Denn Price hat es dann einfach in bravuröser Art und Weise gewonnen, steht mit dem Rücken zur Wand und spielt 12-12, 14-15, 15-14. Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn. Also Gervin Price bestätigt hier seine gute Form gegen Keen Berry. War das hinten raus, waren diese 6 Legs einfach ein absoluter Wahnsinns-Schlussspurt. Er übersteht einen Matchstart, also Berry bekommt diese eine Chance. Das ist dann vielleicht auch der einzige kleine Kritikpunkt, den du da irgendwie noch an der Leistung des Iren aufmachen kannst. Ansonsten ja, macht es Gervin Price einfach in einer unfassbaren Manier zum Schluss. Ich fand ihn auch schon gut bei seinem klaren 10-5 Sieg gegen Wessel Naiman. Er gewinnt wieder einmal das walisische Duell gegen Johnny Clayton im Viertelfinale. Also von daher, Gervin Price wird hier also jetzt abgesehen von diesem Halbfinale gegen James Wade wirklich 2 Haken hinter das Turnier machen können und muss da jetzt das Selbstvertrauen, muss das gute Ergebnis, das Halbfinale einfach mitnehmen und da in den nächsten Wochen so weitermachen, wie er jetzt hier aufgehört hat.
gilt am Ende eigentlich auch für Josh Rock, weil wir müssen natürlich darüber sprechen, dass er immer noch bei 0 Punkten in der Premier League steht. Also viel Selbstvertrauen ist nicht da. Und da kommt so ein Halbfinale jetzt natürlich auch nicht naturgemäß mal eben um die Ecke. Und trotzdem würde ich irgendwie auch konstatieren, A, er lag gegen Littler vorne und hat am Ende wirklich komische Entscheidungen getroffen, über die wir schon sprachen. Und B, im Vergleich zu allen anderen Halbfinalisten hatte er den deutlich einfachsten Weg. Also das war schon eine glückliche Auslosung im Vergleich. Klar, gegen Willie O'Connor kannst du ganz schnell rausgehen. Es war am Ende ein hauchzarter 10-9 Sieg. Dann Dominik Rüllig, Stephen Bunting, Christoph Ratajski. Also nur Bunting wirklich aus dem obersten Regal da bezwingen müssen und im Viertelfinale den klar nominell leichtesten Gegner gezogen. Also Josh Rock hatte dann auch ein bisschen Glück dabei, muss man sagen. Aber die Form, die war wirklich zumindest stabil. Wenn auch nicht ganz besonders, das hätte er gebraucht, hinten raus gegen Luke Littler. Da muss man ja auch sagen, hat er sich durch eine überragende Checkout-Quote einfach sehr lange über Wasser gehalten.
Lass uns dann jetzt über die deutschen Starter bei den UK Open sprechen. Und wir fangen an bei Martin Schindler, der deutschen Nummer 1, eingestiegen in Runde 4. Schon mal nicht mit dem allereinfachsten Auftakt los beglückt, um es mal so zu sagen. Gegen Joe Cullen musste er ran, löst das am Ende mit 10-8 ordentlich, geht dann raus mit 7-10 gegen Gary Anderson. Was ist so dein Fazit, deine Bilanz zu Martin?
Hat deutlich besser gespielt als bei den Pro Tours und demzufolge würde ich hier von einem klaren Schritt nach vorne sprechen, weil der Sieg gegen Joe Cullen, der wurde ihm auch nicht geschenkt, hat glaube ich jetzt so knapp über 97 gespielt und Cullen war eben lange im Spiel, am Ende ja einfach eine gute Leistung von Martin, auch Composure gezeigt in den ein oder anderen Momenten. Dann gegen Gary Anderson, leider in den Anderson reingelaufen, der bei der WM gespielt hat, während Luke Littler dann einen anderen Anderson bekam in der Runde danach. Ja, 10-7 am Ende noch ein ordentliches Resultat, wenn man sich anschaut. Knapp 12 Punkte schlechter im Average, aber auch da eine 94. Das ist so aktuell das Höchste der Gefühle bei Martin. Deshalb vor allen Dingen der Sieg gegen Cullen. Ein kleines Statement auch, wenngleich muss man auch sagen, dürfen wir es nicht zu sehr in den Himmel loben, denn wir reden immer noch über die 16 der Welt, aber es ist eine 16, die aktuell so ein paar Fragezeichen über dem Kopf hat und demzufolge ist es ja am Ende ein gutes Turnier gewesen, wenngleich ein Ausscheiden in der Runde der letzten 32 auch nie etwas ist, an das man jetzt ausschließlich positive Erinnerungen verschwenden sollte, aber das Thema Auslosungen ist dann eben ein relevantes bei den UK Open.
Gabriel Clemens hatte auch nicht unbedingt die allereinfachste Auftakthürde, musste schon eine Runde früher ran, gewinnt da mit 6-4 gegen Sebastian Biawetzki. Ich finde, das hat er ordentlich gelöst und dann auch den Schlussmoment gegen Richard Veenstra, das sicherlich einer der deutschen Momente der UK Open, ja, der Run von Kai, aber so als Einzelmoment könnte man dieses Finish von Gaga oder vielleicht von Leon, die 143, sprechen wir gleich drüber, auch nochmal in den Raum werfen. Gaga steht auf 145 Punkten Rest. Richard Veenstra traut ihm das nicht zu, im Decider rauszunehmen, lässt den Dart auf Bull willentlich an sich vorbeigehen, stellt sich lieber und Gaga checkt dann eben die 145 Punkte und dann wurde es auch mal aus der deutschen Ecke etwas lauter, da bei den Boards 3-8. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Dann gegen James Wade wirklich chancenlos mit 2-10. Das sicherlich nicht ganz so positiv, aber diese beiden Spiele vorher, insbesondere dieser Moment gegen Richard Veenstra, das hat mich schon etwas positiver gestimmt.
Gibt es wenig zu meckern, natürlich sieht das Ergebnis gegen James Wade und die Leistung dort einfach nicht gut aus. 2-10 und auch unter 90 gespielt, also sich dort auch da irgendwie nicht so richtig wehren können. Dafür war allerdings der Sieg gegen Veenstra in der Art und Weise zu groß, als dass man jetzt hier irgendwas groß kritisieren kann. Es ist auch für einen Spieler außerhalb der Top 32 dann prinzipiell ein gutes Ergebnis. Anders als bei Martin Schindler, ne? Also von daher nichts zu meckern bei Gabriel Clemens und nicht zu meckern. Im Gegenteil, das dürfte auch für Dominik Grüllig gelten. Auch der hat es geschafft in die Runde der letzten 32, hat Jamai van den Herik besiegt, 6-1. Das ist dann so eine Art Pflichtsieg gewesen gegen Justin Hood. schon kein Pflichtsieg, wo sich immer mehr übrigens abzeichnet, dass Justin Hood tatsächlich eher ein One-Hit-Wonder war. So würde ich das jetzt erstmal Stand 9. März beschreiben, aber das nur am Rande. Grüllig kommt durch mit 6-4, gewinnt dann gegen Neil Cullerton mit 10-8. Da natürlich eine sehr gute Auslosung gehabt, das gehört auch zu weit dazu. Aber am Ende, wo Cullerton immer näher kam, dann auch wirklich Eier bewiesen und dann auch den... ja, ein leichten Problem, dann wollen wir es Datitis nennen, wollen wir es nicht Datitis nennen, ist egal, aber den leichten Problem, die er immer wieder hat mit dem Absetzen und so, auch getrotzt und sofort den Matchstart verwandelt, fand ich super und auch gegen Josh Rock hat er sich beim 7-10 gut verkauft.
Ja, ist krass, ich schweife jetzt ab, aber wenn du nochmal über Justin Hood nachdenkst, ne? Also jetzt geht man Richtung One-Hit-Wonder, wie du es einordnest und vor ja knapp 3,5 Monaten, als wir so mitten in der WM waren und er wirklich diese Partie gegen Rock hatte, diese Partie gegen Noppert hatte, da dachte man wirklich fast, okay, wenn jetzt eins zum anderen läuft, dann könnte der hier auch ins Finale gehen und dann schauen wir mal. Also das ist ja absurd, das nur am Rande reingeschmissen. Ansonsten von Domi wirklich ein gutes Turnier, wird er auch 3 Haken hintersetzen können. Jamai van den Herik ist jetzt auch nicht das allereinfachste Auftaktlos gewesen, war dann super klar für ihn und hat er auch wirklich gut gelöst. Justin Hood musst du erstmal schlagen, auch auf diesen, ja, ich wollte jetzt fast sagen Secondary Stages, aber es sind ja eigentlich die Thirdary Stages. Also von daher musst du auch eben vor dem englischen Publikum erstmal machen, dann Neil Cullerton und dann gegen Josh Rock. 7-10 ist jetzt auch kein Ergebnis, mit dem du dich verstecken musst.
Eben drum und daher kommen wir hier am Ende wirklich bei einem Superturnier von Dominik Grüllig raus. Hilft natürlich jetzt auch im Tourcard-Race, da braucht er aber immer noch, es sind so knapp 17.000, 18.000 Pfund Rückstand aktuell. Man hat irgendwie fast besseres Gefühl jetzt so bei seinen Leistungen, aber es war halt auch schon sehr viel erste Runde raus dabei, gerade dann auch in der Endphase des Jahres 2025 und trotzdem auch, mit Blick darauf war es jetzt mehr als nur ein Lebenszeichen. Da kann sicherlich auch noch was gehen. Das gilt sicherlich nicht, muss man realistisch bleiben, für Kai Gotthardt. Da geht es darum, jetzt sich im zweiten Tourcard-Jahr in eine gute Ausgangslage, in eine vernünftige Form zu spielen, um dann ab dem nächsten Jahr, wo auch immer, ob vielleicht durch die Q-School, dann wieder auf der Pro-Tour oder dann auch auf den Secondary-Tours, da wieder ein anderer Spieler zu sein. Der hatte jetzt dieses Seuchenjahr, aber das hat er auch wirklich hinter sich gelassen und das zeigt er mit einem überragenden Auftritt bei diesem Turnier mit 4 Siegen als einziger Spieler aus der ersten Runde in die Runde der letzten 32 in Runde 5 eingezogen. Und wir gehen mal ganz kurz durch. 6-4 gegen Daniel Lee, dann 6-2 gegen Marvin Kraft, 6-4 gegen Nico Springer. Und bei der aktuellen Form von Kai ist das für mich keine große Überraschung. Eine kleine, aber nicht mehr. 10-8 dann in Runde 4 gegen Tom Sykes. Und während Grüllig, Gotthardt und Co. ja da schon noch gute Lose hatten, ging ja dann das Auslosungspech wirklich mit vollem Kontor rein. Und er hat Michael van Gerven bekommen. Und im Prinzip war einem, also mir war klar am Freitagabend, dass der Samstagnachmittag dann die letzte Runde für alle Deutschen sein würde. Und Kai, finde ich, hat es aber genau wie Josh Rock auch gut gemacht gegen Michael van Gerven. Am Ende 6-10.
Für Kai wird dieser Turnierverlauf so balsam für seine Seele sein, einfach um sich selber und auch den Leuten da draußen zu zeigen, hey, ich kann's, ich gehöre auf die Tour, ich kann hier mitspielen und er wurde wirklich gebeutelt, hatte das zum Teil auch selbst zu verschulden durch seine Leistung, aber hier hat er jetzt wirklich gezeigt, was er auch kann und hat das sehr souverän gemacht und ich meine auch dann, wenn er in den letzten 32 rausgeht mit 6-10 gegen Michael van Gerven, ist das jetzt nichts, mit was du dich verstecken musst. Es war ein super Turnier. Er steht unter den letzten 32 als ein Spieler, der außerhalb der Top 64 steht, auch das im zweiten Tourkartenjahr. Also von daher, das ist absolut nicht verkehrt und für Kai war das ein super Turnier. Bester Run aus deutscher Sicht.
Punkt. Und damit jetzt von Platz 100 auf 91 gesprungen in der Weltrangliste. 7.500 Pfund eingenommen. Insgesamt steht er bei 15.750. Also fast 50% seines Preisgeldes jetzt in diesem einen Turnier geholt. Sprechen wir als nächstes über Leon Weber. Auch der hat es nicht immer leicht auf der Tour. Auch der ist 2025 auf die Tour gekommen und zeigt jetzt aber hier, was er leisten kann. Mit Siegen über Jurjen van der Velde und Mario van den Bogarde zweimal im Decider spielt er sich in den Freitagabend rein und auch da gegen den Bully Boy, gegen Michael Smith. Da war ein bisschen mehr drin am Ende, also da fehlte nicht viel. Er hat es dem ehemaligen Weltmeister schwer gemacht. Es war ein zähes Ringen zwischen beiden Akteuren und am Ende setzte sich Michael Smith durch mit 10-8. Aber trotzdem, auch da reden wir über ein tolles Turnier für Leon Weber.
Ja, gegen Jurjen van der Velde hat er mir schon echt gut gefallen. Es gab den Moment, es stand 4-4, van der Velde verpasst zwei Darts zum Break, steht bei 20 Punkten Rest. Es ist eigentlich ein katastrophales Leck von beiden, aber insbesondere auch von Leon. Und dann checkt er relativ aus dem Nichts die 143 Punkte. Und ich finde, dass er diesen Moment dann gut mitgenommen hat, wird dann echt nochmal ein bisschen lauter, aber mach den Moment groß, das ist das, was du machen musst, wenn es wenige gute Momente gibt, mach sie noch größer, nimm sie mit und auch am Ende im Decider, als er diese 100 Punkte rausnimmt mit der einen Chance, die sich ihm bietet, Chapeau, hat er wirklich gut gemacht. Das Turnier hätte auch da schon vorbei sein können. War es für ihn nicht. Dann schlägt er Mario van den Bogarde und auch gegen Michael Smith. Also lass da mal ein, zwei Kleinigkeiten in der Endphase der Partie anders laufen. Und dann sprechen wir hier auch über noch eine weitere Runde für Leon Weber.
Ricardo Pietrzko ist dagegen schon in seinem ersten Spiel ausgeschieden. Die Auslosung war jetzt nicht einfach, das hatten wir auch in der Vorschaufolge gesagt. Kevin Dutz, der klare Favorit, muss man vielleicht so deutlich formulieren, in einer Partie gegen Ricardo. Aber ich fand, Kevin Dutz war dort kein unlösbarer Gegner. Also da hätte er vorbeikommen können. Ich habe es mir jetzt nicht so gerne angesehen. Irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl so danach, wenn ich so reflektiere. Ricardo, dann lächelt er irgendwie vieles weg und hat auch da ein komisches Boardmanagement, ähnlich wie Max Hopp, ähnlich wie dann auch Josh Rock später im Turnier. Also da war mehr drin gegen Kevin Dutz. Der hat ein bisschen was angeboten und Ricardo hat es einfach nicht nutzen können auch.
Es ist so ein bisschen, glaube ich, einfach schon auch diese Grundsache, die ich in der Vorschau angesprochen habe, Ricardo Pietrzko und Minehead. Ich glaube, die beiden werden auf ihre Lebtage nie wirklich Freunde werden. Und ich glaube, deswegen ist Ricardo auch nicht mit dem allerbesten Gefühl nach Minehead angereist. Wir wissen beide, dass wir bei Ricardo für European Tour, für Players Championship Turniere, für all das, was noch kommt, eigentlich nicht so große Ableitungen jetzt daraus ziehen dürfen. Aber so wirklich gut fand ich es auch nicht.
Wirklich gut war es auch nicht aus Sicht von Nico Springer. Auch der kann sein erstes Match nicht überstehen. Verliert gegen Kai Gotthardt, hatten wir schon erwähnt, und ist jetzt auch nicht die größte Überraschung aktuell. Zuletzt hatte man das Gefühl, weil es ja jetzt auch ein paar Mal ins Achtelfinale ging bei den Players Championships, dass es in kleinen Schritten wieder nach vorne geht. Ich glaube auch, dass das irgendwie schon auch zu so einem natürlichen Prozess dazugehört. Da gibt es dann immer mal wieder Rückschläge. Entscheidend wird sein, dass es ja eher dann jetzt zwei Schritte immer nach vorne sind, bevor dann wieder der nächste Rückschlag kommt. Ich glaube, es ist gerade ein Prozess der kleinen Schritte nach vorne wieder bei Nico Springer und dazu gehört jetzt auch eben die Niederlage gegen Kai Gotthardt. Lukas Wenig aus gegen Menzo Suljovic habe ich nicht kommen sehen. Also da hatte ich mehr erwartet. 2-6 verliert er auch deutlich gegen den Österreicher und passt eigentlich aktuell nicht so in die Form. Sollten wir jetzt aber auch nicht zu viele Ableitungen treffen. In der Runde der letzten 96 ausgeschieden sind auch Pascal Rupprecht und Michael Unterbuchner. Bei den beiden müssen wir aber ganz anders drüber sprechen, denn die kommen ja jeweils aus Runde 1, Micha.
Pascal Rupprecht hat mir echt gut gefallen. Gegen Jensen Walker macht er das schon wirklich sehr, sehr souverän, wie ich finde. Also da lässt er am Ende auch nochmal mehr Matchstarts liegen. Ansonsten kann das hier auch zu Null ausgehen. Ich finde, da hat er Jensen Walker einfach so ein bisschen abgekocht, war da wirklich gut unterwegs. Gegen Cam Crabtree muss er echt ein bisschen fighten, macht das aber, kämpft sich da durch mit am Ende einem 6-5 und geht dann mit 3-6 gegen Joe Cullen raus. Also das war schon wirklich mehr als in Ordnung von Pascal, wird ihm sicherlich auch nochmal Selbstvertrauen geben, dass er hier jetzt eben wieder zurück ist. Und Michael Unterbuchner, der schlägt im Decider Rusty Jake Rodriguez und Mike Kaivenhoven, musst du eben auch mal erstmal so machen, gerade eben mit solchen Endphasen dich da durchbeißen, geht dann mit 4-6 gegen Henry Coates raus, ja, ist halt dann vielleicht ein bisschen unglücklich, wäre mit der Auslosung noch einen Ticken mehr gegangen, aber ansonsten ein super Turnier von Michi.
ja, hat gezeigt, dass er es verdient gehabt hätte, auch auf die Tour gekommen zu sein. Also da würde er schon so auch seine paar Partien gewinnen. Da würde er alles andere als abstinken, gerade im Vergleich zu einigen anderen deutschen Tourcard-Gewinnern. Also von daher war ein sehr gutes Turnier von Michael Unterbuchner. Max Hopp, der allerdings wird nicht zufrieden sein, ist in der Runde 2 eingestiegen und ist in Runde 2 ausgeschieden gegen Sam Spivey. Jetzt auch alles andere als ein hartes Los, aber er verliert mit 5-6. Merkwürdige Partie, fängt gut an, geht dann ganz schlecht weiter, dann kommt Hopp wieder in die Führungsposition und am Ende setzt sich aber Spivey, der Qualifikant, durch. Und das liegt auch an einem katastrophalen Boardmanagement. Am Ende kann ich nichts anderes zu sagen, völlig unnötig auf Bull gegangen und letztlich auch mit bestraft worden durch diese Aktion. Ja, irgendwie komisch bei Max, ne? Also der spielt so gut im Vergleich, hat jetzt so krasse Schritte gemacht, aber hat dann immer mal wieder auch wirklich komische Situationen dabei, die ihm dann auch wertvolles Preisgeld kosten. Es ist ja besonders eng im Tourcard Race. Aktuell fehlen ihm 2250 Pfund. Also das könnte ein Krimi werden am Ende des Jahres.
Ja, wäre wichtig gewesen, aber auch das ist im Dartsport was, du darfst nicht jede Einzelleistung zu hoch hängen. Man sollte drüber sprechen, man sollte sich fragen, woran hat es gelegen. Aber ansonsten, ich sag mal so, Max macht aktuell so viele Sachen richtig, dann muss auch mal irgendwas drinne sein, was nicht hundertprozentig läuft. Das siehst du ja bei fast allen Spielern. Also außer bei Littler hast du das ja bei jedem anderen Spieler.
Sprechen wir noch über einen weiteren Sieg aus deutscher Sicht, den es gab in Runde 1 für Arno Merck bei seinem UK Open Debüt. Gewinnt er gegen James Beaton mit 6-5, verliert dann in Runde 2 gegen Tom Sykes mit 4-6. Und in Runde 2 gab es auch das Aus für Max Czerwinski gegen Darius Labanauskas 3-6, liegt 0-4 hinten, spielt sich dann zurück auf 3-4 und am Ende, ja, kann er es dann nicht mehr komplett umdrehen.
Also ich muss ganz ehrlicherweise sagen, bei Max hat mir in der Partie die Körpersprache überhaupt gar nicht gefallen gegen Darius Labanauskas. Da war mir sehr viel Lamentieren drinne und sehr weniges Mitnehmen von den guten Momenten, die es in der Mittelphase der Partie ja durchaus gab. Und Arno, die Partie gegen James Beaton, die hat mich schon auch ein bisschen abgeholt. War nicht unbedingt die hochklassigste Partie. Arno checkt erstmal hier diese 73 Punkte zum Decider, als Beaton auf 40 Punkten zum Match wartet, kriegt da eine Dart auf Doppel, nutzt ihn. Und dann im Decider verpasst er den 12-Darter bei 121 Punkten auf der Doppel 14, überlebt zwei Matchdarts von Beaton und checkt am Ende im ersten Dart im 13er zum Sieg, zum 6-5. Vielleicht zwei Sätze zu James Beaton. Also, ja, ich habe es schon auf WhatsApp mal uns in die Gruppe geschrieben, aber also mir war echt nicht bewusst, was für einen gewöhnungsbedürftigen Wurf, der wirklich weit abseits vom Lehrbuch ist, James Beaton da eigentlich an den Tag legt.
Ja, James Beaton noch ein bisschen was entfernt von Tom Held. Kenner wissen Bescheid von dem ein oder anderen Next-Gen-Stream, also einen absurderen Wurfstil gibt es nicht, aber James Beaton kommt dem schon relativ nah. Also das ist auch wirklich was Besonderes. Mir ist es aufgefallen bei irgendeinem WDF-Turnier, ich glaube bei Lakeside oder so, da habe ich zum ersten Mal ist mir so richtig bewusst geworden, wie James Beaton eigentlich spielt, ne? Also weil ansonsten Challenge Tour wird ja noch nicht gestreamt, so oft sieht man ihn ja dann auch einfach nicht und eine Tourkarte hatte ja ohnehin noch nie, also von daher, ja, war ein interessanter Exkurs auch mal in wildere Wurfstile.
Aber trotzdem jemand, der ja durchaus richtig gut spielen kann, ne? Ja, also ja, jetzt am ersten Development Tour Wochenende, ja, hier, was waren's, 117,88 oder so gespielt gehabt in einer Partie. Fand ich da schon beeindruckend. Jetzt, wo ich den Wurfstil vor Augen habe, finde ich es noch beeindruckender.
Immer noch auch ein junger Mann, ja. Sieht immer ein bisschen älter aus, aber ja, du hast recht. Development Tour spielt er ja auch noch, wird, glaube ich, 23 jetzt in diesem Jahr. Also dementsprechend das auch kein Selbstverständnis. deutlicher Sieg für Arno Merck da in Runde 1 gegen Tom Sykes. Ja, ein bisschen schade, dass es dann nicht noch weiter gehen kann, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, Arno Merck ist so einer, der kommt da ganz gut klar, ne, wenn da auch reingerufen wird und so. Ist ja selber einer, der auch mal eine Emotion mitnimmt und so. Also es hat mir auch gegen James Beaton richtig gut gefallen. Ansonsten sprechen wir leider nur noch über deutsche Niederlagen. Marvin Kraft in Runde 2 gegen Kai Gotthardt, das hatten wir schon erwähnt. In Runde 1 hatte er ein Freilos dann schlussendlich, weil Matthias Ehlers kurz vor dem Spiel abgesagt hat. Das deutsch-deutsche Duell hat also nicht stattgefunden. Ansonsten in Runde 1 ebenfalls ausgeschieden Jurik Hofgens, 3-6 gegen Cam Crabtree und Jannis Barkhausen, 3-6 gegen Alexander Merks.
Damit können wir den Haken hinter die deutschen Spieler bei den UK Open machen und sprechen noch über so ein paar kleine Randthemen von den UK Open. Sprechen müssen wir definitiv über Danny Noppert. 9 Data zum Match gegen Dimitri Vandenberg auf der Second Stage. Dimi, der jetzt in der Weltrangliste wirklich nochmal abfällt von Position 26 auf 37. Und Danny Noppert, der ja auch irgendwie gesagt hat, vor der Partie hätte er sich 5-mal übergeben und wäre dann da auf die Bühne gegangen und hätte eigentlich gar nicht gewusst, wo diese Leistung am Ende dieser 9 Data von ihm herkommt. Aber man muss sagen, Danny Noppert einfach jetzt im Großen und Ganzen die letzten 1,5, 2 Jahre betrachtet, auch hier wieder zeigt einfach, dass er auf dem richtigen Weg ist.
Ich habe ihm sogar noch mehr zugetraut. Ich habe sogar durchaus gesehen, dass er vielleicht wirklich derjenige ist, der Littler bezwingen kann. Es kam dann zu diesem Duell und am Ende geht's 6-10 aus. Wir hatten drüber gesprochen. Schade für ihn, dass er da dieses frühe Littler losbekam. Er ist in einer so überragenden Form, das gefällt mir richtig, richtig gut. Hat es ja jetzt auch nicht nur hier gezeigt gegen Dimitri Vandenberg, sondern hat auch Luke Humphreys geschlagen im Achtelfinale am Samstagabend. Aber ja, der Sieg über Dimi mit dem 9 Data zum Match absolut in Style. Vielleicht noch 1-2 Sätze zu Dimi. Du hast gesagt, Absturz in der Weltrangliste. Lustig fand ich, im Live-Ranking habe ich mir mal angeschaut, wenn er theoretisch ins Finale gekommen wäre, hätte ihn das gehoben von 37 auf 36. Also das zeigt für mich nochmal exemplarisch, verdeutlicht das einfach, wie irre dieses Ranking-System ist, seitdem die European Tour Qualifier umgestellt worden sind, ne? Was dafür für Abstände entstanden sind. Und ansonsten muss man sagen, bei Dimi 6.750 Pfund vor dem Tourkartenverlust stand jetzt.
Glaubst du, dass er die Tourkarte am Ende des Jahres halten wird oder glaubst du, dass es vielleicht sogar, ja, ich sag mal, dahin geht, dass er die Tourkarte verlieren wird und dann zurück in die Q-School muss oder vielleicht auch ein Jahr Pause machen muss, vielleicht einfach sich so ein bisschen selber neu finden muss? Ich meine, es sind durchaus zwei mögliche Szenarien und er muss sich eben auch bewusst machen, wo er eigentlich genau hin möchte. Ob er auf der Tour jetzt bleiben möchte in dieser Verfassung. Wir wissen beide, was das auch mit dem Selbstvertrauen machen kann, wenn man eben auf der Tour ist und reihenweise verliert. Also daher, was denkst du? Glaubst du, Dimi wird am Ende die Tour, also die Tourkarte halten, wird auf der Tour bleiben, auch bleiben wollen oder eher nicht?
Stand jetzt wäre das eine große Überraschung für mich, weil der Trend halt schon seit Monaten, im Prinzip seit 1,5 Jahren, so krass in die falsche Richtung geht. Er müsste ja jetzt wirklich einen richtigen Switch hinlegen. Es müsste Klick machen, weil er ist ja von seinem spielerischen Niveau wirklich einiges entfernt. Von den Spielern auch, mit denen er da konkurriert. Wir reden gar nicht hier über Top 32 und sowas, ne? Aber ich sehe es aktuell nicht, du?
Ich sehe es aktuell auch nicht. Und ich würde auch ein Szenario sehen, wo er, wenn er die Tourkarte verliert, auch dann erstmal ein Jahr Pause macht und sagt, ich muss mich erstmal hier selber ein bisschen finden, erstmal alles setteln und gucken. Und dann sehen wir, wie es weitergeht.
Ja, also dann die Ochsentour sofort zu gehen, würde ich ihm vielleicht auch nicht empfehlen. Da liegt einiges im Argen bei Dimitri Vandenberg und es tut fast weh, das ein oder andere Spiel von ihm zu sehen. Ansonsten, ganz am Anfang hatten wir es mal erwähnt, Menzo Suljovic, um jetzt auch die deutschsprachige Brille aufzusetzen, sprich die Rot-Weiß-Rote mit Blick auf Österreich, hat Jermaine Vatimena besiegt, nachdem er zuvor Lukas Wenig geschlagen hat. Also das war ja wirklich wieder ein gutes Turnier von Mensur. Sehr große Überraschung dabei und dann 2-10 raus gegen Bunting in Runde 5. Ansonsten keine Amateurqualifikanten am Freitagabend noch dabei. Also nicht mal in Runde 4 stand irgendein Amateurqualifikant. Scott Campbell und Henry Coates waren die einzigen Spieler ohne Tourkarte. Die kommen von Development Tour bzw. Challenge Tour. Und die größten Überraschungen muss man am Ende sagen. Keane Barry im Achtelfinale und Martin Lukman im Achtelfinale. Daryl Gurney vielleicht auch eine kleine Überraschung. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen. Wen hat er geschlagen? Ich glaube Ryan Searle, ne? Und ansonsten Kai Gotthard, Oskar Lukasiak, Daryl Pilgrim hätte ich ansonsten noch im Angebot in Runde 5.
Ja, ansonsten sicherlich noch eine kleine Überraschung nach dem, was die letzten Wochen gezeigt wurde, was Raymond van Barneveld gemacht hat, dass er erst Karel Sedlacek schlägt. Also das habe ich jetzt nicht unbedingt so kommen sehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Das geht gegen jeden Trend, verliert dann auch ganz klar mit 1-10 gegen Wessel Naiman, lag zwischenzeitlich sogar mit 0-9 hinten. Das war dann eher so wieder wie der Barney aus den letzten Wochen und Monaten. Ansonsten, wenn wir jetzt hier noch über ältere Legenden sprechen, die wieder so eine kleine Auferstehung hatten. Peter Wright hat mir gut gefallen, auch gerade gegen Cameron Menzies, ne, da wo er nochmal den Big Fish rausnimmt, wo er Labanauskas auch schon auf der Mainstage schlägt und so. Also Peter Wright kann man vielleicht auch noch hier in diese kleine Sondergewinnerkategorie ganz für sich einsortieren. Und Peter Wright, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, 4 der letzten 5 Partien auch mal wieder über 90 gespielt, ne?
Ja, zumindest. Am Ende ist er dann deutlich eingegangen und wurde zertrümmert von Noppert mit 2-10 in Runde 5. Aber ich glaube, Runde 5 hätte er unterschrieben. Schlägt Labanauskas, auch das war für mich ein 50-50-Duell, vielleicht sogar mit Tendenz Labanauskas aktuell. Und Cameron Menzies zu schlagen, Menzies, der sehr wankelmütig unterwegs ist, aber das war ja auch ein gutes Spiel von ihm. Kommt an die 96 ran, also das ein oder andere flackert noch, das ein oder andere Licht bei Peter Wright. Also übergibt er auch ein bisschen sinnbildlich den Staffelstab für Team Schottland. Ne? Also Cameron Menzies wird ja Peter Wright da verdrängen mit großer Wahrscheinlichkeit im Team Schottland an der Seite von Gary Anderson, sollte der überhaupt spielen, aber das ist jetzt ein weiteres Thema, was wir nicht auch noch öffnen werden. Ich möchte aber nochmal ganz kurz nach Österreich gehen und dann über die Grenze nach Slowenien, denn Benjamin Pratnemer, der stand in Runde 4, den habe ich jetzt eben in der Aufzählung noch vergessen, für mich auch eine große Überraschung und ein sensationeller Jubel nach dem Sieg über Scott Williams.
Ach Kevin, du weißt, ich schätze deinen Rat immer sehr und den brauche ich jetzt gerade auch einfach mal. Aktuell am Dartboard, es läuft wirklich gar nichts bei mir. Ich hatte meinen sportlichen Höhepunkt im letzten Jahr, wie du weißt, als ich die 2 Euro Preisgeld bei der Next Gen eingespielt habe. Ja, und jetzt stehe ich hier wie ein Trainingsweltmeister am Dartboard und es läuft gar nichts mehr. Selbst die Darts in meiner Hand fühlen sich einfach falsch an.
Ja, das klingt nicht gut. Dann würde ich sagen, du solltest mal den Peter Wright Way of Life probieren und zwar einfach mal neue Darts testen. Wie wär's damit?
Na, Kevin, du hast mir wohl nicht zugehört. Ich habe 2 Euro Preisgeld eingespielt. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach ein neues Set Darts kaufen. Das geht doch nicht.
Ja, mit 2 Euro Preisgeld, ja, du kannst jetzt nicht die größten Sprünge machen, verstehe ich. Aber da habe ich einen sehr guten Tipp für dich. Und zwar solltest du mal vorbeischauen auf dartsleihen.de. Denn dort musst du Darts nicht kaufen, sondern kannst sie einfach leihen.
Wie, leihen? Also ich habe die dann einfach für ein paar Tage und, das musst du mir mal kurz erklären hier.
Ja, ganz genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Genauso ist es nämlich. Für 3 Tage zahlst du pro Set 4,99 Euro. Kannst auch auf 5, 7, 10 oder 15 Tage verlängern, wenn du mehr Trainingszeit mit den Darts brauchst. Du kannst auch mehrere Sets ausleihen und dann parallel mit verschiedenen Darts dort trainieren. Kriegst dafür auch ein bisschen Rabatt. Dazu gibt es Rabattcodes hier in der Folgenbeschreibung. Und dann findest du vielleicht den Weg zu alter Stärke.
Ja, ich glaube, ich probiere so viel aus. Ich mache gleich das ganze Sortiment leer. 200 Sets gibt es dort auf dartsline.de. Dein Partner, um neue Darts auszuprobieren, ohne viel Geld auszugeben. Alle Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes. Ja, das war so wie Ratajski, einfach so pure Emotionen, einfach wie es ihn übermannt ist. Das war nicht, also bei ihm und auch bei Ratajski oder sowas, da merkst du teilweise, dass die sich irgendwie nicht schon vor dem Dart Gedanken machen, wie jubel ich gleich, wie lasse ich das gleich raus, sondern das ist wirklich einfach so diese Reinform an Emotionen, die er einfach laufen lässt. Also nee, fand ich auch klasse.
Stichwort Reinform an Emotionen oder Emotionen in Reinform, die hatten wir auch zwischen Charlie Manby und James Harrell, also da haben sich auch 2 getroffen. Charlie Manby, der zieht's auch irgendwie magisch an, wie so ein Magnet, ne? Also Cameron Menzies kommt mit der Niederlage gegen ihn überhaupt nicht klar und James Harrell kommt mit der Niederlage gegen ihn überhaupt nicht klar.
Also Charlie Manby zieht es quasi an wie Tim Pusey. Aber ja, muss ich sagen, ist irgendwie so ein bisschen derjenige, gegen den alle mal irgendwie so einen kleinen Aussetzer im Kopf haben. An sich, er hat ja auch gesagt, ne, die beiden sind beim selben Ausrüster, sitzen sonst am selben Tisch, verstehen sich gut, aber da haben sie sich ein bisschen in die Haare bekommen.
Ich fühle auch, warum Manby vielleicht ein bisschen aneckt. Er hat da immer einen sehr lautstarken Anhang. Das geht natürlich dann bei den UK Open noch ein bisschen brachialer zu, weil es natürlich ein bisschen rauer ist und so. Und natürlich man da jetzt auch alles mitbekommt. Und Manby generell, klar, jubelt, der exaltiert. James Howell ist dann natürlich auch so ein Typ Straßenköter, meine ich nur lieb, ne? Aber das ist jetzt auch, man würde im Fußball sagen, das ist so ein ekliger Sechser, weißt du, so Granit Xhaka-mäßig, der dann auch mal vielleicht da einmal nicht nur am Trikot zupft, wenn es darum geht, ein taktisches Foul zu machen. Also es überrascht mich jetzt auch nicht krass, dass die beiden jetzt so ein bisschen aneinander geraten sind, ne? Weil das sind jetzt auch keine Kinder von Traurigkeit, beide nicht.
Ja, stimmt schon, aber du hast dafür, dass du das Wort Straßenköter benutzt hast, doch die Kurve noch ganz gut bekommen.
Schön, schön. Also nur lieb gemeint, wie immer. Ansonsten, und da gibt's auch noch was zu kritisieren, gab es ein richtiges Scoreboard-Chaos beim Bühnenauftaktspiel, dem ersten Spiel auf der Mainstage. Stefan Belmont gegen Charlie Manby. Und das wäre jetzt hier dann auch der perfekte Übergang. Manby kommt durch und am Ende, ja, hat man als Zuschauer in der Halle sehr spät erst von dem Spielstand erfahren, wenn man jetzt nicht irgendwie mit beiden Augen die ganze Zeit so das Geschehen am Board verfolgt hat, wer gejubelt hat, dann hatte man gar keinen Plan. Das lag daran, dass das Scoreboard einfach nicht präsent war und dem TV-Zuschauer ging es genauso. Also das fand ich ziemlich mies. Stichwort, was die Übertragung anbetrifft, auch nicht ideal, war die Scott Gibling Cam. Bei einem Spiel am Freitagnachmittag, ich weiß gar nicht mehr, welche Partie das war, aber man sah nur hinten die Pläte von Scott Gibling. Also es war ganz komisch, die Kameraeinstellung. Was auch komisch war, auch da Kritik, das Blade X, das ist es nicht aus meiner Sicht. Also so viele Bounce-Outs.
Gerade auf Bull.
Ja, gerade auf Bull. Das ist wirklich nicht so schön. Deutlich besser, weil man soll ja immer mit was Positivem enden, so ein Block. Ist das, was bei den Auslosungen gemacht wurde. Denn Dawson hat das Ganze übernommen und das hat es deutlich besser gemacht als in der Vergangenheit. Und ich glaube auch, dass es mit Lewis Jones, gemessen an seinen bisherigen Performances, was so die Walk-Ons anbetrifft, auch nicht besser gewesen wäre. Man kann eigentlich auch kaum besser sein als Dan Dawson.
Ja, also Dan Dawson hat das schon gut gemacht. Dan Dawson kann auch jedes Spiel gleich greifen, denn Dawson kann auch zu jedem Spieler gleich nochmal einen Satz sagen oder irgendwie was einschieben. Nicht. Deswegen, und da gibt es in der TV, englischen TV-Szene im Darts-Bereich nicht so viele, die das so gut, schnell, souverän rüberbringen können. Deswegen hat mir auch gut gefallen mit Dan Dawson und das dann der positive Abschluss zu den UK Open.
Deckel drauf und jetzt blicken wir ganz kurz zurück auf den Abend vor den UK Open. Premier League Abend Nummer 5 hat stattgefunden. Es war das walisische Heimspiel, also für gleich zwei Spieler, Johnny Clayton und Gervin Price. Am Ende setzt sich aber Luke Littler durch. Mit Florian Price habe ich in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Generell das Gespräch mit Florian Price. Wir haben ja nur einen kleinen Teil über die Premier League gesprochen und ansonsten über ihn und seine Karriere. Lohnt sich sehr, also einschalten dort. Zwingend notwendig, wenn ihr mitreden wollt. Wir sprechen ganz kurz noch über den aktuellen Stand in der Premier League. Wirklich nicht jetzt analysieren den letzten Abend, sondern einfach nur drauf gucken. Clayton mit 14 Zählern vorne, Price, Littler, Van Veen 9, Van Gerven 8, der hat jetzt echt an Boden verloren. Humphreys 6 Punkte, nur auf Platz 6. Stephen Bunting 5 Punkte, Josh Rock 0 Punkte. Was sind so deine Kernpunkte jetzt so bei dem Stand nach Spieltag 5 in der Premier League?
Kernpunkt 1, Clayton souverän vorneweg, habe ich so nicht kommen sehen. Also ich habe ihn ja, das war so ein bisschen mein in Anführungsstrichen Outsider-Call unter die Top 4 am Ende der Saison getippt. Aber dass er so souverän von vorne weg die Premier League bestreitet, habe ich nicht kommen sehen. Littler ist jetzt halt komplett back in contention mit diesem Tagessieg und wird sich da immer weiter nach oben vorarbeiten und manifestieren. Van Gerven muss nach dem guten Start wirklich aufpassen, dass er nicht zu sehr an Boden verliert und dann irgendwie nach unten durchgereicht wird. Humphreys wird früher oder später den Littler-Weg einschlagen, sich nach oben vorarbeiten. Bunting muss jetzt zeigen, dass dieser eine Tagessieg nicht nur eine Eintagsfliege und Ausnahmeerscheinung war, und Josh Rock, der muss besser früher als später in den Tritt kommen und dann sich so leicht wieder in Contention spielen. Das muss jetzt eigentlich schon in den nächsten ein, zwei Wochen passieren, ansonsten wird's schwierig.
Nach dem verlorenen Kellerduell, das war es ja gegen Luke Littler, denn Littler war die 7 vor dem letzten Spieltag, geht es für Josh Rock jetzt erneut in ein Kellerduell gegen den neuen Siebtplatzierten, gegen Stephen Bunting. Das wird das Eröffnungsspiel in Nottingham sein am Donnerstag. Danach Clayton gegen Van Gerven, Humphreys gegen Van Veen und Price gegen Littler. Untere Turnierhälfte gefällt mir, finde ich, deutlich interessanter, deutlich hochklassiger, weil da haben beide Partien natürlich sehr viele Geschichten, die sie mitbringen. Ansonsten würde ich sagen, Geschichten gab es auch am Wochenende in Hildesheim in der Halle 39. Erstmal sprechen wir vielleicht über die Turniersieger Patrick Tringler und Daniel Klose. Irgendwie, man hat das ganze Wochenende über im Stream und auch in der Halle, es wurde immer gesprochen über Paul Krone und Florian Preiß. Und die beiden haben auch das mit Abstand beste Spiel des Wochenendes gegeneinander geliefert am Samstag, als sie in der zweiten K.O.-Runde im FA Cup-Modus direkt gegeneinander gelost worden sind. Aber am Ende setzen sich andere Spieler durch.
Ja, manchmal macht der Baum halt so ein bisschen was möglich, ne? Auch gerade an dem Samstag, an dem ersten Turniertag, war ja hinten raus für einige Spieler was möglich. Daniel Klose ist dann gegen Jamie Van de Werd rausgegangen, dann Florian Hempel geht gegen Finn Prokop raus. Prokop, der am Ende ins Finale kommt, dort Tringler mit 3-6 unterliegt. Aber das, ich sag mal, sind dann eben auch Momente, die dort von der Next Gen geschrieben werden. Du hast so viele gute Spieler auf einem Fleck. Ich hab's in der letzten Woche schon gesagt, nach den Host Nation Qualifiern, das Niveau in der Breite, Spieler, die potenziell irgendwie 80 plus spielen können oder so, das ist so unfassbar angewachsen, und dann geht es eben nicht an allen Wochenenden über die absoluten Top-Spieler, so ist es eben. Wir hatten es so in Kalka mit Paul Krone, aber das geht eben nicht an jedem Wochenende gut, weil es eben in der Breite so viele Spieler gibt, die sich gegenseitig schlagen können.
Zum Spiel Krone-Preis. Am Ende reden wir hier über folgende Legs, also 16-16, dann ein 10-Data von Krone, 50 Punkte Rest nach 9 und der wirft direkt auf Bull, also finalisiert so den 10er, 15, 11, 13, 15 Darts, unfassbares Niveau, Krone steht glaube ich irgendwie bei 106, Preis bei 102, Preis am Ende zwischenzeitlich 540er Aufnahmen hintereinander geworfen, immer die 140, sensationelles Spiel, wir hatten sehr viele Decider und hinten raus würde ich nochmal Jamie Van de Werd erwähnen wollen, weil seine Bilanz ist herausragend, auch wenn es dann früh zu Ende war am Sonntag, aber die Halbfinalstatistik von Van de Werd, irre, ne? Also zu dem Zeitpunkt, wie war da die Bilanz? 5 aus 7 oder 4 aus 7?
Da war es 4 aus 5 in diesem Jahr und auf seine Karriere bezogen 5 aus 7. Hat ja letztes Jahr ein Wochenende in Kalka gespielt und da ein Halbfinale mitgenommen.
Am Ende geht er raus im Halbfinale gegen Finn Prokop. Das war eine dicke Überraschung. Finn aber hat eine gute Form aktuell. Hat er auch eine Woche zuvor gezeigt. War eine European Tour Quali relativ nah. Also da fehlten nicht mehr viele Siege. Und jetzt gegen Patrick Tringler sah es auch lange Zeit ganz gut aus. Und am Ende von 3-3 an ist dann Tringler aber der bessere Spieler. Tringler mit einem interessanten Siegerinterview. Ich habe ihn gefragt, ne, was ihm das so bedeutet. Und er meinte, ja, also das letzte Jahr war sehr, sehr schwierig, hat ja auch die Super League verpasst und er hatte das Selbstvertrauen nicht mehr, bedingt dadurch, dass er 2 Jahre in Folge ja die Tourkarte so knapp verloren hat. Fand ich sehr, sehr interessant. Also das dürfte ein bisschen was freigesetzt haben. Jetzt dieser Turniersieg stand ja auch am Sonntag im Halbfinale. Dort dann ausgeschieden gegen Daniel Klose. Klose lag 2-4 hinten, macht das 3-4, kommt dann back-to-back mit 152 Punkten bei Double-in-Double-out rein. Dreht also das Spiel und dreht auch das Finale gegen René Adams. Habe ich auch nicht kommen sehen, René Adams im Endspiel. Hat sogar 5-3 geführt gegen Klose. Und Klose gewinnt es noch irgendwie und ist alleiniger Rekordsieger bei der Next Gen mit 5 Titeln in seiner Karriere.
Ja, für ihn auch ein großer Erfolg. Ich hatte Klose jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch für die Turniere in Hildesheim jetzt nicht so ganz auf dem Zettel, zumindest nicht ganz oben. Du musst ihn immer zum erweiterten Favoritenkreis mindestens mit dazu zählen, aber bringt sich hier jetzt wieder in eine richtig gute Stellung. Ja, ich sag mal, ist so ein bisschen der Evergreen der Next-Gen-Serie, ne?
Ja, genau. Vor allen Dingen ein anderes Evergreen des deutschen Darts war nämlich jetzt hier nicht dabei mit Dragutin Horvat. Nur eine Randnotiz, aber Dragutin ist ja gerade auf Kreuzfahrt. So, deswegen, ne? Der hat sich das aber auch schon erspielt, steht ja immer noch in den Super League-Rängen und dementsprechend konnte er jetzt auch mal die zwei Turniere auslassen. Ansonsten, so ein paar Fakten noch und ein paar Geschichten von diesem Wochenende, gerade auch aus dem Stream, wir hatten wirklich Wahnsinn dabei. Daniel Kloses Tag konnte man so ein bisschen absehen. Ich habe es auch im Kommentar gesagt, nachdem er einen unfassbaren Decider gegen Jared Becker im ersten K.O.-Rundenmatch überstanden hat. Klose kommt als einziger Spieler ohne Leckverlust durch die Ligaphase, ist also die 1, spielt dann gegen die 128 Jared Becker, was ein Wahnsinnsduell ist für die erste K.O.-Runde. Und es steht 3-3 und Daniel Klose braucht 14 Darts, 14, um reinzukommen bei Double In, Double Out. 14. Mensch, Micha. So, also wie gesagt, tu jetzt nicht so, als wären es nur 4 gewesen. 14 Darts und gewinnt dieses Leck noch, finde ich Wahnsinn. Und da war für mich klar, also an dem heutigen Tag wird sich Daniel Klose sagen, also wer soll mich denn schlagen, wenn es Jared Becker in der Situation nicht macht. Ich glaube, der hatte 8 oder 9 Matchstarts und am Ende kam es so, wie es kommen musste. Daniel Klose triumphiert und schreibt damit wirklich eine besondere Geschichte. Nicht nur, weil er Next-Gen-Rekordsieger ist, hat er auch im Interview noch gesagt, er wird im April das dritte deutsche Team, müsste es sein in der Historie, bei der Modus Pairs Week vertreten. An der Seite von Paul Krone ist definitiv dann das stärkste Team. Also Krone, Klose, die können da richtig was reißen. Und dann habe ich nur noch 2 wirklich Mini-Geschichten von der Seite sozusagen. Danny Diller, den wir im Stream hatten, der spielt Bierpong-Bundesliga. Das hat Till Stein rausgefunden. Und dann haben wir da im Stream minutenlang über Bierpong philosophiert. Und Paul Neugebauer in der Runde der letzten 32 bei der Next Gen, das kommt jetzt total random, hat denselben Friseur wie ich. Ich war am Freitagnachmittag beim Friseur und die Friseurin kennt mich halt und weiß, dass ich irgendwas mit Darts zu tun habe. Ne? Hat sie gefragt, ob ich wieder irgendwie was Darts-mäßig unterwegs bin. Habe ich gesagt, ja, ich fahre morgen nach Hildesheim. Ein Kunde von mir, den habe ich seit Jahren, der spielt auch Darts und der hat auch gesagt, dass er nach Hildesheim fährt. Ja, wie heißt er denn? Ja, Paul Neugebauer. Da dachte ich, ja, der sagt mir irgendwas. Kommt aus demselben Ort wie ich, wohnt jetzt irgendwie im Nachbarort und hat dieselbe Friseurin wie ich. Die Welt ist klein, Wahnsinn. Also man kann die Next Gen, klar, jetzt gibt's auch mehr als 256 Teilnehmer, aber trotzdem, also das made my day, hat die Jugend vor 10 Jahren gesagt.
Ja, so könnte man sagen. Die Welt wird sogar noch kleiner, wenn ich dir sage, dass wir erst vor kurzem mit Big Fish für Paul Neugebauer sein Trikot produziert haben. Also Nein. Da schließt sich der Kreis jetzt hier wieder in dieser Dreierkonstellation. Aber ich finde es viel schöner eigentlich, dass du mit ihm dieselbe Friseurin teilst.
Also im Zweifel, falls du die Adresse nicht haben solltest, warum auch, ne? aber dann schickst es einfach an mich, ich kann es ja ihm vorbeibringen.
Ist ja kannst du der Friseurin geben, dann liegt es da 3 bis 6 Wochen, bis er ja, da wieder so aufkreuzt. Und dann oder so. Kann er sich das, ja. Oder stell dir mal vor, ich deichsel das jetzt einfach mit Paul Neugebauer, dass wir ihm noch ein Trikot produzieren und dann soll er das seiner Friseurin geben und die hängt das da so in den Laden und dann kommst du da das nächste Mal rein und dann hängt dann Paul Neugebauer Trikot.
Ich sag dir, das ist perfekte Lage, weil Hauptverkehrsstraße in Berlin. Hauptverkehrsstraße, also jedes Auto fährt da vorbei, noch besser. Das ist direkt an der Ampel, also ganz viele Autos müssen da auch aktiv anhalten. Deswegen legt dieser Friseurbetrieb auch immer sehr viel Wert auf eine schöne Oster- und Weihnachtsdekoration. Und wenn da jetzt dann den Rest des Jahres ein Paul Neugebauer-Trikot hängt, dann sind wir alle zufrieden.
Wahnsinn. Wahnsinn, in was für eine Richtung das jetzt hier schon wieder abgedriftet ist.
In der Tat. Deswegen lass uns zu den harten Fakten kommen, zur Rangliste der Next Gen. Ich würde sagen, 5 Spieler, die können fix planen, das ist eh klar. Krone, Klose, Preis, Tringler jetzt auch. Und Jamie van de Werd, der Cut dürfte so bei, Till hat gesagt, so 1800 Euro liegen. Ich denke, alles, was über 2000 Euro ist, müsste theoretisch keine weiteren Turniere mehr spielen. Dahinter Finn Behrens die 6, René Adams die 7, Kevin Huesen die 8, Finn Prokop auf 9, Carsten Hoffmann auf 10, Dragutin Horvat obwohl Kreuzfahrt immer noch unter den Qualifizierten. Luca Wolf stark unterwegs. Marc Spalt ist für mich eine Riesenüberraschung. Marcel Walpen nach vorne gekommen auf der 14. Pascal Virotius und Kilian Hohnstedt. Und die Top 4 der Jugend bereinigt aktuell Mika Donnewehr, Liam Mendel-Lawrence, Jared Becker, Jan Schmidt. Sind natürlich alle Spieler, denen ich es zutraue, auch noch in die große Rangliste oder sich über die große Rangliste zu qualifizieren.
Ja, sind ja auch alles 4 Spieler, die im letzten Jahr schon Super League gespielt haben. Bin ich mal gespannt, was sich da vielleicht noch ändern wird, was sich da noch hin und her schieben wird. Also sind ja jetzt erst 6 von 16 Turnieren gespielt. 4 Plätze sind auch immer noch offen in der Kommunikation, was da für die Super League passieren wird, ob es nochmal einen Qualifier gibt, ob die doch noch irgendeiner Rangliste zugetan werden, ob es Wildcards gibt für Tourcard-Holder oder wie auch sonst immer. Also von daher warten wir das Ganze mal ab, aber jetzt ist ja so die erste kleine, ich sag mal, Sommerpause hier bei der Next Gen, von daher kann man hier jetzt mal so den ersten richtigen Zwischenstand ziehen.
Genau, nächster Stopp, Monate entfernt, erst im Sommer, dann geht's in Ried im Innkreis, also in Österreich, weiter. Und Daniel Klose hat gesagt, diesen ersten Block, da wird er sehr wahrscheinlich auch dabei sein. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch von der Next Gen weg, sprechen ganz kurz sonstige Themen an und da fällt mir auf, da ist ja gar nichts bei uns auf dem Zettel, außer eine kleine Randnotiz zu Brandon Dolan.
Ja. Brandon Dolan wechselt seine Staatsbürgerschaft. Er ist jetzt offiziell Ire, hat aber gesagt, er habe kein Interesse daran, mit dieser neuen Staatsbürgerschaft am World Cup of Darts teilzunehmen. Der Wechsel sei aus privaten Gründen vollzogen worden. Ist ja historisch, geografisch nicht unbedingt der Wechsel, der, glaube ich, bei allen so am besten ankommt jetzt von Nordire zu Ire, aber Brandon Dolan hat's gemacht und ist sicherlich in den heutigen Tagen auch weniger polarisierend, als es noch vor 50 Jahren der Fall gewesen wäre.
Du sprichst den Nordirland-Konflikt an. Ja, in der Tat, Brandon Dolan also jetzt mit irischer Flagge unterwegs. Kommen wir zur Frage der Woche. Ganz kurz Recap, die letzte Frage der Woche war, wenn du eine Sache in den UK Open verändern könntest, was wäre es? Wir haben zahlreiche Einsendungen bekommen. Ich denke, die meisten gingen so in die Richtung, einen Tag länger machen. Gab dann da aber natürlich auch den berechtigten Einwand. Die Premier League verhindert das. Müsste man dann natürlich irgendwie anpassen, ne?
Man kann ja könnte man ja.
Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, also zum Beispiel jetzt ein DFB-Pokal-Halbfinale findet jetzt auch wegen Terminproblemen nicht Dienstag und Mittwoch statt, sondern man spielt jetzt in diesem Jahr beim Fußball Mittwoch und Donnerstag. Das heißt, einfach Premier League am Mittwoch machen. Warum denn nicht, ne?
Oder einfach die Woche aussetzen und alles dann eine Woche weiter nach hinten schieben. Wird ja auch gehen.
Absolut. Vielleicht sogar die noch bessere Lösung. Ansonsten, Preisgeld ab der ersten Runde kam häufig, hat auch so ein Account namens MyDartCoach geschrieben. Also das passte natürlich dann auch. Und dann ein ganz, ganz interessanter Punkt. Professionellere Auslosung, schrieb jemand. Und irgendwie weiß ich, was er meint. Ne? Also man hat dann immer, also professionell war's. Weil Dan Dawson das auch gemacht hat, ne? Konnte immer ein bisschen was zu sagen. Aber es ist natürlich vom Flair her bei diesen englischen Auslosungen generell nicht geil. Ich meine, das machen die auch beim FA Cup im Fußball, ne? Die holen immer ihre Kügelchen mit den Nummern, als würden sie dann Bingo-Abend moderieren raus, ne? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das anders beim Samsener Storchencup.
Ja, gute Überleitung. Beim Samsener Storchencup, da gibt's die schönen Kügelchen, die man aufmachen kann, wo dann so ein Zettelchen mit dem jeweiligen Namen drin ist. Aber das jetzt hier wirklich nur die Randabzweigung, die ich nicht weiter verfolgen werde. Professionellere Auslosung, also ich fand auch, dass es professionell war. Vielleicht wünscht sich da jemand, dass die Auslosung etwas würdevoller vollzogen wird, um das Ganze ein bisschen mehr atmen zu lassen, dass man vielleicht mal 4 Partien lost und dann ganz kurz drüber spricht, dass man das einfach so ein bisschen mehr atmen lässt. Aber ich finde, gerade so in der ersten Runde, die dann gelost wird, in der 4. Runde, es hat auch so ein bisschen Charme, wenn das so durchgeprügelt wird und das Publikum da dann aber immer so ein bisschen kurz mitgeht und dann aber auch gleich wieder ruhig wird, weil dann geht's gleich weiter und so. Deswegen, es hat beides was. Es wird aber auch den ganzen Tag ordentlich verzögern, wenn du da die 4. Runde erstmal innerhalb von 40 Minuten auslost, ne?
Das wollte ich auch sagen. Es ist eh schon so ein unfassbar langer Freitagnachmittag und dann geht ja auch Freitagabends es relativ schnell weiter. Deswegen, da dann jetzt 32 Partien auslosen, das muss dann auch ein bisschen schneller gehen. Freitagabend fand ich krass, wie viel Zeit man da noch irgendwie überbrückt hat, warum auch immer, mit einem Interview mit Peter Wright. Das ging dann auch so lang und ich hatte gedanklich wirklich schon hier Streichhölzer zwischen den Augen, um dann da noch die Auslosung der fünften Runde mitzuverfolgen. Aber wo wir beim Thema Auslosung sind, wichtig wäre, dass Dan Dawson auch die WM-Auslosung machte, denn dann dauert die zumindest mal zwangsläufig ein bisschen länger. Also das ist für mich das große Auslosungsproblem bei der WM. Die WM-Auslosung muss ein geiles Event sein und darf nicht so dahin geballert werden. Und da hoffen wir dann drauf, dass das vielleicht in 2026, 27, also jetzt im Dezember oder Ende November, wenn die Auslosung ist, vielleicht ein bisschen besser läuft.
Und die neue Frage der Woche, die findet ihr jetzt bei uns auf Instagram. Könnt da gerne einmal vorbeischauen und eure Meinung dalassen. Die lautet wie folgt, haben wir jetzt passend zu den UK Open gewählt. Was kann die PDC gegen die Major-Langeweile tun? Gerade Luke Littler sorgt dafür, dass Major-Turniere nicht unbedingt immer an jeder Stelle die spannendsten sind. Aber was kann man denn jetzt für konkrete Schritte ergreifen, damit nicht jedes Major-Turnier sportlich, inhaltlich, wenn es um den Titel geht, langweilig und austauschbar ist?
Schreibt uns entweder hier als Spotify-Kommentar oder dann vor allen Dingen bei Instagram. Da werden wir dann auch die entsprechende Kachel nochmal anbieten und dann erwarten wir dort eure Kommentare und werden das dann in der nächsten Folge auflösen. Nächste Folge, die erscheint ja auch noch in dieser Woche. Du hast es angesprochen, es gibt weiter die Patreon-Exklusivfolgen. Diese Woche mit, kann man schon ankündigen? Schon fix?
Kannst du ankündigen, ja.
Francesco Marcone. Auch so ein Spieler wie Brandon Dolan, der ja verschiedene Flaggen in Dart Connect besitzt, ne?
Ja, mal die deutsche, mal die italienische. Das alles kann ich dann mit ihm am Donnerstag spätabend besprechen. Folge kommt dann am Freitag exklusiv auf Patreon. Den Premier League-Teil inhaltlich gibt es dann auch wieder in der nächsten Hauptfolge, nächste Woche. Aber ansonsten, wer mehr über die Premier League direkt an dem Abend oder auch über den Podcast-Gast und Gesprächspartner Francesco Marcone erfahren möchte, der schaut am besten jetzt einmal auf Patreon vorbei und kann sich dann diese Folge zu Gemüte führen.
Also erstmal Premier League schauen, am besten bei Sport 1. In Nottingham wird gespielt, Woche 6 am Freitag und am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, finden Events in Australien statt im Rahmen der ADA-Tour. Ansonsten ist nichts außer die European-Tour natürlich, die ganz klar im Fokus steht. Es wird gespielt in Göttingen in der Lokhalle, European-Tour-Event Nummer 2. Luke Littler nicht dabei. Oh Wunder, ist ja auch auf deutschem Boden. Wir erleben das European-Tour-Debüt von Florian Preiss, der mir auch seinen Walk-On-Song verraten hat. Es wird der alte sein von Chris Dobie, Let's Get Ready to Rumble. Und insgesamt haben wir 7 Deutsche am Start, Schindler an 14 gesetzt, könnte in der Achtelfinalpartie gegen Van Gerven spielen, der ist die 3. Nico Springer natürlich dabei, Kai Gotthardt hatte sich über den Tourcard-Holder Qualifier qualifiziert und neben Preis sind auch Krone, Hempel und Dragutin Horvat dann ganz tiefenentspannt nach dem Kreuzfahrturlaub, der gemessen an seinen Instagram-Stories doch sehr erfreulich verläuft, dann dort aufschlagen wird.
Ja, bin ich mal gespannt, was wir dort sehen werden bei dem European Tour Event in Göttingen. Und wir beide melden uns dann eben in der nächsten Woche nach diesem European Tour Wochenende in Göttingen wieder. Ansonsten gibt's die nächste Folge am Freitag auf Patreon mit Francesco Marcone. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.